Während sich auf der weltpolitischen Bühne der eiserne Vorhang weiter zuzog, nutzten etliche Ostberliner die Monate nach dem Mauerbau, in denen die Grenze noch genügend undichte Stellen hatte, zur Flucht. Auch wenn es lebensgefährlich war, kletterten sie über Mauern, buddelten sich unter Stacheldraht hindurch oder schwammen durch Kanäle und Flüsse. Viele Westberliner betätigten sich als Fluchthelfer.
Und ich kriegte dann Kontakt auch über einen anderen Freund, der auch in Westberlin studiert hatte und in Ostberlin wohnte. Der hatte natürlich Kontakt zu seinen Kommilitonen und die haben ihm dann angeboten, also wenn du dein Studium fortsetzen willst, dann können wir dir helfen, dich rüberzuholen. Das hat er mir erzählt und ich habe gesagt, Mensch, sieh mal zu, ob du da für mich auch was machen kannst.
Durch eine Unterschriftensammlung für einen zu Unrecht verurteilten Freund war Joachim Neumann ins Visier der Staatssicherheit geraten. Westberliner Studenten besorgten ihm den Pass eines Schweizer Staatsbürgers, der ihm recht ähnlich sah. Mit blond gefärbten Haaren und zitternden Knien machte er sich am 21. Dezember 1961 auf den Weg zum Bahnhof Friedrichstraße.
Gut, ich war ja genau instruiert worden, wo ich lang gehen muss und was da im Einzelnen alles passiert. Das wusste man ja sonst nicht. Also es war erst so eine Art Vorkontrolle, wo man nur den Pass zeigt und dann wurde man in die eigentliche Kontrollstube oder da war so eine Theke, wurde man hingeführt. Und dann wurden die Pässe weggenommen und wurden wahrscheinlich auf Echtheit geprüft. Und ich hatte nur die Sorge, dass jetzt irgendeiner ein Gespräch mit mir anfängt, denn ich konnte natürlich kein Schweizerdeutsch. Aber dieser Grenzsoldat, der mir dann den Pass zurückbrachte, der sagte nur oder fragte nur, na, haben Sie sich unsere Hauptstadt angeguckt? Und da brauchte ich nur zu sagen, ja. Und dann hat er nochmal gefragt, hat es Ihnen gefallen? Dann habe ich auch relativ unfreundlich gesagt, ja, nach dem Motto, also der wird doch hoffentlich nicht weiter mit mir reden wollen. Wollte er aber nicht, gab mir meinen Pass zurück und ich konnte also Richtung S-Bahnhof gehen. Und dann hat er mir gesagt, dass unten an der Treppe nochmal ein Posten steht. Und von da konnte man nochmal zur Leibesvisitation geholt werden. Das war also dann das letzte Herzklopfen, was ich hatte. Aber auch da ging alles glatt. Der warf nur einen Blick auf meinen Schweizer Pass und hatte weiter keine Fragen. Ja, dann ging ich die Treppe hoch und stieg in die S-Bahn und die fuhr nach West-Berlin.
In West-Berlin setzte Joachim Neumann sein Studium fort. Seine Freundin hatte er im Ostteil der Stadt zurücklassen müssen. Deshalb nahm er Kontakt zu einer Gruppe von Studenten auf, die begonnen hatte, einen 120 Meter langen Tunnel vom Keller einer alten Fabrik in der Bernauer Straße unter der Mauer hindurch zu graben, um Verwandte, Bekannte, Freunde und Geliebte nachzuholen. 29 Ostberlinern gelang durch diesen Tunnel die Flucht. Da ein Wassereinbruch die Tunnelbauer zum vorzeitigen Durchbruch gezwungen hatte, war Günter Neumanns Freundin, die zu der Zeit in der Tschechoslowakei Urlaub machte, nicht unter den Flüchtlingen. Neumann startete das nächste Tunnelprojekt, das im Februar 1963 fertig war.
Der ging auch wieder von derselben Fabrik aus, aber in eine etwas andere Richtung, also schräg jetzt Richtung Brunnenstraße. Und da haben wir auch wieder das Haus getroffen, wo wir hin wollten, aber leider wurden wir da schon von der Stasi erwartet. Also die hatten einen Hinweis bekommen, Gott sei Dank haben wir es rechtzeitig gemerkt. Einer von uns, der da das erste kleine Loch gemacht hatte, hat erstmal gelauscht und versucht durchzugucken, so ist so ein Halbdunkel im Keller, und hat irgendeinen Schatten gesehen und ein Geräusch gehört, als ob sich Kleider bewegen, als ob es raschelt. Und da ist er sofort, hat sofort gesagt, weg, 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 da ist jemand im Keller und dann sind wir zurück.
Etwa zur gleichen Zeit betrat Renate Wernick-Schneider mit anderen Fluchtwilligen das Haus in der Brunnenstraße 45, in dem der Tunnel endete. Auch ihr Bruder hatte monatelang daran mitgebaut, um der frisch promovierten Ärztin und ihren Eltern die Flucht zu ermöglichen.
Wir sollten also an dem Tag X, wo der Durchbruch, das Loch offen ist, sollten wir praktisch schon am Tunneleingang stehen. Nachdem wir gerufen haben, ist hier Herr Lindemann, das Codewort, und keiner konnte rufen. Aus dem Keller kam also ein bleicher Kurier und sagte, hauen Sie sofort ab, der Tunnel ist verraten und wir müssen uns in aller Winde zerstreuen. Naja, und diese ganze konspirative Sache ist dann natürlich der Stasi längst bekannt gewesen und wir waren kaum zu Hause. Da kam Horch und Guck angefahren und holte also meinen Vater und mich von zu Hause ab. Und wir gingen dann ins Stasi-Gefängnis.
Renate Wernick-Schneider wurde wegen gemeinschaftlichen Verleitens zum Verlassen der DDR in Tateinheit mit versuchtem Passvergehen zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Ihr Vater erhielt 3,5 Jahre, ihre Mutter musste für 1 Jahr im Gefängnis Kartoffeln schälen. Auch die Freundin des Tunnelbauers Joachim Neumann war nach der gescheiterten Flucht ins Zuchthaus gekommen. Als Walter Ulbricht im Oktober 1964 überraschend eine Amnestie für 100.000 Häftlinge erließ, unter denen auch Neumanns Freundin war, hatte dieser mit Freunden und Kommilitonen bereits einen neuen Tunnel gebaut, durch den in 2 Nächten 57 Leute fliehen konnten. Das junge Paar war zwar endlich vereint, doch in der 2. Nacht der Tunnelöffnung ereignete sich ein tragischer Zwischenfall. Stasi-Spitzel, die sich nach Hinweisen eines informellen Mitarbeiters auf die Suche nach dem Tunnel gemacht hatten, stießen im Hausflur eines Ostberliner Mietshauses auf 2 Fluchthelfer.
Ja, und das lief dann also so ab, dass die da ihre Waffen durchluden und sagten, mitkommen, sie sind festgenommen. Unser Freund, der ging also, obwohl er aufgefordert wurde, mitzukommen, rückwärts zur Hoftür raus in den dunklen Hof und rannte dann weg. Und der andere, der stand seitlich daneben und hätte jetzt an denen vorbeilaufen müssen. Das wäre ja wohl nicht gut gegangen. Jedenfalls hatte der auch keine Lust, das auszuprobieren. Er hatte also eine Pistole und schoss damit, ohne zu zielen, durch die Gegend. Wie wir dann später wissen, hat er den Grenzsoldaten in der Schulter getroffen und der stürzte zu Boden. Einer der Stasi-Leute schrie dann zurückschießen und wir hörten nur Schüsse. Wir sind in das Loch gesprungen und sind so schnell wir konnten zurückgerobbt und haben erst am anderen Tag aus den Nachrichten erfahren, dass so ein Grenzsoldat zu Tode gekommen ist. Und natürlich haben die DDR-Behörden sofort behauptet, dass wir, also die Fluchthelfer, ihn erschossen hätten.
Erst in den 90er Jahren stellte sich nach Einsicht der Stasi-Akten heraus, dass der Grenzsoldat Egon Schulz von einer Pistolenkugel des Fluchthelfers zwar in der Schulter getroffen worden war, die tödlichen Kugeln jedoch aus der Maschinenpistole eines anderen Grenzsoldaten stammten. Den Fluchthelfer Christian Z. hat die entlastende Nachricht nicht mehr erreicht. Er war bereits in den 80er Jahren gestorben, mit der schweren Last, einen Menschen getötet zu haben. Auch die anderen Tunnelbauer wurden über Jahrzehnte von Schuldgefühlen gequält.
Es hatte für mich auch insofern Konsequenzen oder für uns alle, dass niemand von uns in die DDR fahren durfte oder die Transitwege benutzen oder selbst in die damaligen Ostblockländer. Das haben wir auch nicht gemacht und wie wir später dann erfahren haben, war das auch ganz richtig, denn es lag also in all diesen Ländern, ob das jetzt Ungarn oder Bulgarien oder sonst ein Land war, ein internationaler Haftbefehl gegen uns alle vor wegen Mord.